Eigentlich müssten wir ja die Weihnachtsgeschichte jetzt schon auswendig können. Also wir haben sie ja sowieso, hören sie ja jedes Jahr so ein bisschen. Kannst du ein bisschen weniger machen, weil das fängt immer an zu hallen? Ja, eigentlich müssten wir die Weihnachtsgeschichte ja schon auswendig können, jetzt jedes Jahr aufs Neue hören wir sie, aber in diesem Jahr, also ich sag mal, zu jungen Leuten würden wir sagen, haben wir es uns richtig gegeben. Also jeden Sonntag im Advent haben wir ja diese Geschichte hier gehört aus dem Lukas-Evangelium und sind dann die einzelnen Schritte so mit abgegangen und wir haben ja uns das auch immer wieder in Erinnerung gerufen und das ist auch nicht unwichtig, weil Lukas hat ja schon aus einem Nachdenken, so hat er es dann auch beschrieben, dieses Evangelium geschrieben und auch eben diese Weihnachtsgeschichte und das wird ja nicht mal eben schnell dahin gepinnt oder ich habe eine Geschichte gehört und schreibe sie schnell auf, sondern er hat sich natürlich sehr viel Gedanken auch gemacht. Was gehört da rein? Und für ihn gehört eben da rein, dass am Anfang der Kaiser Augustus erwähnt wird, weil das könnte man eben sagen, ist so der große Gegenpart auch zu dem, der in diese Welt gekommen ist. Kaiser Augustus, wir haben es ja dann gehört, der Großartiges getan hat, verehrt wurde im Römischen Reich als Heiland, als Friedefürst. Und das ist ja schon etwas, was die damalige Welt dann auch sehr bewegt hat. Also immer, wenn man irgendwie eine Münze aus der Tasche geholt hat, war sein Konterfei da drauf. Wenn man durch das Römische Reich gefahren ist oder gereist ist, gewandert ist, hat man überall seine Statuen gesehen. Also der Kaiser Augustus, das war die prägende Persönlichkeit in der damaligen Zeit. Und damit beginnt im Lukas sein Evangelium zur Zeit da, der Kaiser Augustus herrschte, da erließ er eben diese Anordnung, jeder soll gezählt werden. Und das ist uns da eben dann begegnet. Und dann als nächstes hatten wir so die Entdeckung gemacht, eben, dass das Evangelium zuallererst für die armen Leute ist, für die Hirten auf dem Felde, die davon etwas gehört hatten. Und das, was sie gehört haben, ist eben, dir ist heute der Heiland geboren. Und da habe ich ja auch immer gesagt, das war so der Frontalangriff eigentlich auch auf Augustus. Denn Augustus war der Heiland. Augustus war der Friedefürst. Und Lukas hat es eben dann auch so beschrieben, der Engel hat so gesagt, nein, heute ist dir der Heiland geboren. In der Stadt Davids, nicht irgendwo in einem Palast oder so, sondern in einem Stall. Und dann machten sich ja die Hirten, nachdem da ein großes Orchester dann aufgetreten ist, also die Engel, die Menge der himmlischen Herrscher, also die vielen Engel, die dann Gott gelobt haben und gesagt haben, Ehre ist bei Gott und Friede dadurch auf Erden, wenn du diese Ehre findest bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann haben sie eben gesagt, und damit haben wir uns ja gestern beschäftigt, so, das müssen wir uns angucken, weil das ist ja immer das eine, wenn Leute etwas erzählen. Das ist ja immer das eine, wenn mir jemand etwas irgendwie berichtet oder meinetwegen auch verspricht, ob es dann wirklich so ist. Das ist ja nochmal was anderes. Und das ist eben auch das, was zu der Weihnachtsgeschichte auch dazugehört und was wir aus dem eigentlich aus dem alltäglichen Leben kennen. Wenn du wissen willst, ob das, was dir gesagt wird, stimmt, musst du dich auf den Weg machen und gucken, ob es wirklich wahr ist. Und das haben die Hirten gemacht. Sie haben sich auf den Weg gemacht hin zur Krippe, um zu schauen, was sie dort finden. Der Engel hat ihnen ja angekündigt, ihr werdet dort ein Kind finden, in einer Krippe liegen. Und das ist das Zeichen, ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und das haben sie gefunden. Und das ist eben die Frage, das Zeichen ist eigentlich ein Nichtzeichen, weil es nichts irgendwie Übernatürliches ist. Alles ganz natürlich, was dort passiert ist. Aber die Hirten entdeckten dort etwas in dieser Krippe und das hat sie dann zutiefst auch bewegt. Wir haben ja gestern nochmal drüber nachgedacht und heute hängt das so ein bisschen auch mit der gestrigen Predigt zusammen, dass der Mensch als Mensch ja so, sag mal, verfasst ist, dass er so seine Triebe hat. dass er so seine Bedürfnisse hat, Triebe, das ist eher so das Biologische. Also dazu gehört dann Essen und Trinken und so weiter und so weiter. Das ist etwas, das braucht der Mensch und von daher wird er auch angetrieben. Das andere sind so seine Bedürfnisse, auch das braucht der Mensch. Und das ist ein Bedürfnis, eben zum Beispiel hatten wir gestern nach einer Umarmung. Das ist jetzt, man kann auch ohne eine Umarmung leben, also ohne Wasser und Brot, also ohne Essen und Trinken kannst du nicht leben. Ohne eine Umarmung, das geht irgendwie schon, aber irgendwie hat man ja das Bedürfnis danach. Das sind so die beiden Dinge, die uns auch nicht sonderlich von den Tieren unterscheiden. Und das Besondere dabei ist, bei den Trieben und bei den Bedürfnissen, die kannst du selber dir befriedigen. Also du musst nicht sitzen und warten und beten, bis irgendwie Brot vom Himmel fällt, sondern du kannst dann entweder arbeiten gehen oder und dir dann Brot kaufen, was jemand hergestellt hat. Das ist auch kein Wunder, was dann hinten in der Backstube passiert, sondern da hat jemand sein Handwerk gelernt. Also das sind Dinge, die kannst du selber machen. Und eine Umarmung, das ist auch etwas, was du selber auf den Weg bringen kannst. Du kannst selber Menschen umarmen oder dann vielleicht sagen, könntest du mich mal umarmen, ich brauche das mal heute. Kennt ihr ja bestimmt auch alle so Situationen. Aber das Besondere an den Trieben und an den Bedürfnissen ist eben, der Mensch kann sie selber dann auch befriedigen. Und dann war eben das dritte Thema, und das ist, oder der dritte Bereich, und das ist die Sehnsucht, die in uns Menschen ist. Und ich hatte ja dann zum Abschluss nochmal gesagt, dass die Weihnachtsgeschichte dann auch sagt, sei nicht mit weniger als mit allem zufrieden. Lass dich nicht mit weniger als mit allem abspeisen. Und wir haben daraus aus dieser Sehnsucht am Ende dann gemacht, hier in, ich sag mal, in unserem Breitengraden, in unserem System, dass das alle das ist, was ich ja auch schaffen kann, indem ich mehr und mehr und mehr und mehr bekomme. Das ist ja oft die Sehnsucht auch von Menschen, dass sie mehr und mehr und mehr wollen. Das Gute ist, wenn diese Sehnsucht so bestimmt ist, die am Ende keine Sehnsucht ist, sondern nur auf die Bedürftigkeit hinweist, dann kannst du eben mehr und mehr produzieren, dann kannst du eben mehr und mehr kaufen. Und die Frage ist, wird dann deine Sehnsucht in dir gestillt, indem du mehr hast und mehr hast und mehr hast? Zum Beispiel die Sehnsucht, irgendwie angesehen zu sein. Wird die gestillt dadurch, dass du mehr und mehr und mehr besitzt? Und sagen dann die Leute dann, oh, jetzt hat er 2 Autos, 3 Autos und jetzt hat er mehr Ansehen? Du wirst merken, nein, das ist eben genau das, was nicht funktioniert. Und das ist der Punkt, wo der Mensch dann in Abhängigkeiten kommt, weil wenn ihm nur erzählt wird, du kannst deine Sehnsucht stillen über das, was du selber machen kannst, also wo du deine Triebe und deine Bedürfnisse mit befriedigst, dann kommst du in diese Spirale rein, also wir können jetzt über unser Gehirn noch ein bisschen nachdenken, wie es funktioniert, in eine Spirale rein, wo du eben immer mehr und immer mehr und immer mehr brauchst, weil du dich an bestimmte Dinge gewöhnst und die dann auf einmal irgendwie normal sind und um dann irgendwie noch ein Mehrwert, ein Benefit von zu haben, brauchst du mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und du kannst, wenn du, also wir haben ja einen alten R4 vor der Tür stehen, wenn du damit fährst und fährst hinterher dann ein anderes Auto, was moderner ist und wo du eine Servolenkung hast und dann merkst du auf einmal, dass das Neue, dass das Mehr ist auch irgendwie schöner. Und wenn du dann zurückgreifst auf das Alte, dann hat das irgendwelche nostalgischen Gefühle, die ganz nett sind, aber du wirst merken, dass das befriedigt dich nicht mehr so wie das, was du da hattest. Und das ist das, wo der Mensch dann in die Süchte kommt, denn jede nicht gestillte Sehnsucht wird am Ende zur Sucht. Und das ist das, was wir erleben an so vielen Stellen, dass Menschen eben dann süchtig werden nach diesem und jenem, weil sie versuchen, darüber ihre Sehnsucht zu stillen und merken, ja, man braucht davon immer mehr. Es ist wie eine Droge, Alkohol oder Kokain oder Heroin oder irgendwas. Du fängst damit so ein bisschen an und du musst die Dosis immer mehr steigern, weil dein Körper, dein Gehirn sich daran gewöhnt und du dann bestimmte eben Botenstoffe nicht mehr bekommst. Und das wird dann, musst du immer mehr haben. Und das macht den Menschen krank, das macht den Menschen kaputt. Die Hirten auf dem Felde, sie haben sich auf den Weg gemacht, um dann eben zur Krippe zu gehen und sich das anzuschauen, was dort zu finden ist. Und wie gesagt, das Zeichen war ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, eine Normalität. Und wir hatten gestern das ja auch nochmal erwähnt, dass das eben das Zeichen auch dafür ist, dass Gott in dein Leben, in unser Leben, auch in das Geringe eben hineinkommen will. Und dann lesen wir eben, als die Hirten dann dort angekommen sind und sie dort etwas entdeckt haben. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Und die Frage ist, worüber haben die Leute sich gewundert? Worüber haben die sich gewundert? Also wenn die Hirten jetzt hingehen zu den Leuten und sagen, du, da ist ein Kind im Stall und es liegt in der Krippe und es hat Windeln an, dann wundern sich die Leute nur über die Hirten, weil die, ja, und ist doch normal, dass ein Kind in die Krippe hineingelegt wird. Okay, das wird es damals auch hin und wieder gegeben haben. Also mein Sohn Amadeus lag ja auch die ersten Tage in einem Wäschekorb. Also ist einfach behelfsmäßig, aber geht. Darüber kann man sich nicht wundern. Man kann sich eher dann darüber wundern, was die Hirten denn haben. Was erzählt ihr denn da? Das, was die Leute verwundert hat, war eben die Botschaft, und das ist eben die andere Botschaft zu dem, was sie sonst immer hören, und das ist das Evangelium, es ist eben diese andere Botschaft, dass da ein Heiland geboren ist. Wie ein Heiland ist geboren? Wir haben doch einen Heiland, der hier schon wirkt und der doch für unser Land sorgt. Und sie sagen, nee, da ist noch mal ein, da kam ein Engel vorbei und hat uns erzählt, euch ist heute der Heiland geboren. Und das gilt auch euch. Und die Leute waren eben ein bisschen verwundert und haben sie bestimmt gefragt, ja wo? Wo ist er denn geboren? In welchem Palast müssen wir denn schauen, um dieses neugeborene Kind dann irgendwie zu entdecken? Nee, sagen sie, nicht in Palast, irgendwie in Bethlehem, da ganz am Ende in so einem Stall in der Krippe, da liegt das Kind. Und das ist verwunderlich. Weil ein Heiland, der so in diese Welt kommt, das ist nur verwunderlich. Weil das, und das ist eben die Gegenbotschaft zu dem Kaiser Augustus, weil eben das in dieser Welt eigentlich anders funktioniert. Die Reichen und die Einflussreichen, die gehen dann hin zu denen, die reich und einflussreich sind. Und wenn ein König geboren wird, dann ein Heiland geboren wird, dann doch nicht so. Und das war verwunderlich. Und das andere, was sie sich auch gedacht haben, worüber die Leute sich höchstwahrscheinlich verwundert haben, war, dass sie gesagt haben, sag mal, du arbeitest jetzt bei der Jerusalem Post oder was? Du bist doch ein Hirte. Warum sollten die Engel zu euch hinkommen, zu dir hinkommen? Ja, du bist doch jetzt nicht irgendwie hoch angesehen, dein Zeugnis ist doch jetzt, hat doch vor Gericht irgendwie keinen hohen Wert. Warum sollten die Engel denn zu dir kommen als Hirten? Aber was du uns da erzählen willst, ist doch irgendwie sehr merkwürdig. Und das ist genau das, was das Evangelium und was die Geburt Jesu und die Geburt Gottes in unsere Welt hinein ist. Einfach nur merkwürdig im doppelten Sinne. Man kann darüber staunen und Kopf schütteln, aber man kann es auch für würdig empfinden, dann sich das zu merken. Denn von den Hirten wurde das eben berichtet, dass sie das weitergegeben haben und dass sie ja da auf Verwunderung gestoßen sind. Aber So ist das mit dem Evangelium. Wenn wir das Evangelium anpassen, so auf das, was diese Welt ist und wie diese Welt funktioniert, und ich hatte das ja gestern gesagt, okay, der liebe Heiland, der kümmert sich um deine Bedürfnisse, um deine Triebe, damit wir es irgendwie besser verkaufen können, dann verkündigen wir nicht das Evangelium. Dann verkünden wir irgendwie ein Wohlstandsevangelium oder ein Wohlfühlevangelium. Aber das ist nicht das Evangelium von dem Gott, der Mensch geworden ist und der in das Geringe hineingegangen ist, weil er das Geringe liebt. Der am Ende so Menschen beseelt, dass sie sagen, und das kann man ja beim Apostel Paulus dann nachlesen, ich rühme mich am allerliebsten und am allermeisten meiner Schwachheit. Ja, das zeugt doch eher von einem Schwachsinn. Nein, aber das ist das Evangelium und es ist immer die Kontrabotschaft. Es ist eigentlich etwas, was nicht in diese Welt hineinpasst und wo auch immer wieder es Widerstände geben wird, dort, wo das Evangelium so verkündigt wird und so gelebt wird. Nur, wir sind ja heute unter uns so ein bisschen, nur so als kleine Randnotiz. Ich hatte ja letzten Sonntag die Geschichte erwähnt mit unserem Kiezgarten und was wir gerade da für ein Theater haben. Das hat immer unterschiedliche Ebenen. Und Petrus sagt ja auch, wir kämpfen nicht nur gegen das, was in dieser Welt ist, sondern auch nochmal gegen das, was gegen das Evangelium ist. Und ich denke gerade darüber nach, muss das mal für mich noch oder muss versuchen, das mal noch rauszukriegen, ob das, was wir gerade erleben, an Gegenwind, ob das nicht auch einfach eine Reaktion ist auf ja, ein wahrgenommenes Evangelium, wo man sagt, es ist auch nicht nur eine Frage der Verwaltung, es ist auch eine Frage, eine geistliche Frage. Müssen wir ein bisschen weiter drüber nachdenken. Das Evangelium ist eben immer eine Kontrabotschaft. Ist nicht, okay, das passt noch hier rein in diese Welt, ist so das letzte kleine Puzzlestück, was noch fehlt. Nein, das Evangelium stellt diese Welt auf den Kopf oder man könnte auch sagen, wieder auf die Füße. Und darum haben die Leute sich verwundert über diese Botschaft und über die Boten, die da gekommen sind, über die Hirten. Und dann geht es ja noch weiter. Dann taucht Maria nochmal auf. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Die Frage ist, wenn man das Evangelium dann, das Evangelium und die Weihnachtsgeschichte so liest, welche Worte hat sie eigentlich in ihrem Herzen bewahrt? Also wir lesen nichts davon, was im Stall dann los war und was die Hirten gesagt haben und. Oder ein Engel, der da auftaucht, und lesen wir nichts von. Nur Lukas schreibt auf, dass Maria all diese Worte bewahrt hat und sie in ihrem Herzen bewegt hat. Und wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann wird man darauf kommen, dass es am Ende ja nur die Worte gewesen sein können, die die Hirten ihr erzählt haben. Weil ist ja erstmal verwunderlich, Maria gerade ihr Kind bekommen, Josef da mit dem Stall und sie freuen sich über das Neugeborene. Auf einmal geht die Tür auf und da stehen die Hirten da drin. Dann, also normalerweise sagt man ja irgendwie, so, jetzt lass man die Mutter hier ein bisschen in Ruhe und kannst ja nicht einfach für Neugeborenenstationen da kommen. Und, aber die sind auf einmal da und ich vermute mal, sie haben erstmal fragende, also die Hirten haben erstmal fragende Blicke geerntet. Was wollt ihr denn hier? Also, wie kommt ihr dazu? Vielleicht haben sie auch gesagt, ja, Entschuldigung, wir sind hier im Stall, da bringt ihr vielleicht eure Schafe rein, aber es geht nicht, weil wir dürfen jetzt hier und ihr müsst jetzt hier. Vielleicht haben sie so darauf reagiert, wir wissen es nicht. Aber die Hirten werden dann wohl das erzählt haben, was sie erfahren haben. Die Geschichte mit den Engeln, mit den himmlischen Herrschern. Und Maria und Josef, die hören diese Worte. Und die Frage ist eben, was hat sie gehört? Und wie hat sie gehört? Was hat sie gesehen? Und wie hat sie gesehen? Wer sich mit dem Evangelium beschäftigt und sich der Botschaft des Evangeliums nahen will, der muss sich auf eine Geschichte einlassen. Du kannst das Wunder der heiligen Nacht nicht entdecken, indem du dann größer und größer die Augen aufreißt und dann irgendwie sagst, ja, was ist das denn hier mit diesem Kind, und versuchst irgendwie zu gucken, ob das irgendwie was Besonderes ist, kann es schweben oder irgendwas. Du wirst es augenscheinlich nicht entdecken, was das Geheimnis dieses Kindes ist, weil das für die Augen nicht sichtbar ist. Und Maria macht genau das, was ein geistlicher Mensch machen muss, nämlich mit dem Herzen hören und mit dem Herzen sehen. Und dann hat man die Möglichkeit, dieses Wunder zu entdecken. Und das ist das, was die Hirten gemacht haben. Das ist das, was Maria, was Lukas uns erzählt, was Maria auch gemacht hat. Sie hat diese Worte aufgenommen in ihr Herz und sie bewegt. Immer und immer wieder neu hat sie diese Worte bewegt, um das zu verstehen. Weil das Evangelium ist ja nicht einfach eine mathematische Gleichung. Ich erkläre dir jetzt bla bla und so und so und so und so, kann im Alten Testament anfangen und ein paar Propheten dazu, und am Ende steht dann so, jetzt kannst du glauben, weil ich habe es ja erklärt. Ist doch klar, oder? Nein. Die Botschaft des Evangeliums, das Kommen Gottes in dieser Welt, nimmt man mit seinem Herzen wahr oder man nimmt es nicht wahr. Man kann auch darüber nachdenken und versuchen, vieles zu verstehen. Aber die Botschaft kommt an, wenn du dein Herz öffnest. Und das hat Maria getan. Maria hat das, was sie dann wahrgenommen hat und gehört hat, aufgenommen und dann darüber nachgesinnt, weil sie gemerkt hat, das Evangelium, es passt nicht in diese Welt. Das Evangelium, und das sehen wir dann, wenn wir auf das Leben Jesu gucken später, es passt nicht in diese Welt. Und auch die Frommen haben sich dagegen gewehrt. Es passt nicht in diese Welt. Und wenn man sich dann die Kirchengeschichte anguckt, man kann ja mit der Apostelgeschichte anfangen und dann die Kirchengeschichte sich anguckt, dann merkt man, das Evangelium passt nicht in diese Welt. Und überall dort, wo Menschen versucht haben, das Evangelium dieser Welt anzupassen, da endet es in der Katastrophe. Dann haben wir angefangen, Leute mit dem Schwert zu missionieren und Kreuzzüge zu machen, weil wir das Systemprinzip dieser Welt genommen haben und damit versucht haben, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Das Evangelium passt nicht in diese Welt rein. Es wird immer auf Widerstand stoßen. Das geht gar nicht anders, weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil diese Welt anders tickt und anders funktioniert. Nicht immer böse, nicht immer schlecht. Aber sie funktioniert auf eine Weise, dass sie dir Unglaubliches anbieten kann, um deine Triebe und deine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber diese Welt wird niemals deine Sehnsucht stillen. Das macht die Botschaft von dem Gott, der Mensch geworden ist, der sich dir nahen will. Und diese Botschaft passt nicht in diese Welt, aber sie passt in dein und in mein Herz. Und dazu sind wir dann immer wieder auch eingeladen an Weihnachten, unser Herz zu öffnen, um ihm Raum zu geben, der, so wie er vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist und einen Platz gefunden hat, auch in diesem Jahr neu wieder einen Platz findet. Und das geschieht heute eben in unserem Herzen. Maria hat das alles verstanden. Darum hat sie die Worte aufgenommen und in ihrem Herzen bewegt. Und als die Hirten dann, ich sag mal, ihren Dienst vollrichtet hatten, gingen sie wieder weiter. Und das teilt uns Lukas dann auch noch mit, denn die Hirten kehrten wieder um, priesen Gott und lobten für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das ist so diese Bewegung dann auch. Das Evangelium nimmt uns nicht heraus aus dieser Welt. Und wir schaffen einen besseren Ort, wo wir uns dann nur noch aufhalten. Weil diese Welt ja so furchtbar ist. So furchtbar ist sie gar nicht. Sie ist furchtbar, aber sie ist auch Gottes Schöpfung und Gottes geliebte Welt. Und wenn man das Heil entdeckt hat, dann richtet man sich nicht auf diesem Berg ein, wie Petrus und Jakobus und Johannes es ja auch irgendwie vorhatten. Nein, man kehrt irgendwann wieder um und geht zurück in den Alltag seines Lebens und hat aber ein neues Lied auf den Lippen. Und dieses Lied singt davon, du magst es merkwürdig finden und komisch, auch dass ich es singe. Aber dieses Lied singt davon, dass Gott Mensch geworden ist, weil er dir begegnen will, weil deine Sehnsucht, deine tiefe Sehnsucht am Ende nur bei Gott Frieden findet und gestillt wird und nirgendwo anders, weil der Mensch hat nicht eine Sehnsucht, der Mensch ist eine Sehnsucht. Gesegnete Weihnachten. Amen.